Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Wie weiter mit Europas Finanzen? Eine Frage, die die Staats- und Regierungschefs in der kommenden Woche auf einem EU-Gipfel beantworten wollen. Doch noch liegen die Positionen weit auseinander. Wir bringen sie gleich auf den neuesten Stand. Außerdem bis 17:30, wie die Corona-Pandemie soziale Ungleichheit in Deutschland verstärkt, vor welchen Herausforderungen der neue Eurogruppenchef Pascal Donohue zu Hause in Irland steht und wie der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden den Aufschwung der USA gestalten möchte. In der Europäischen Union wird gerade an zwei Fronten um Milliarden von Euro gerungen. Zum einen verhandeln die Regierungen der Mitgliedsländer über die Frage, wie die Wirtschaftshilfen zur Linderung der Corona-bedingten Rezession gestaltet werden. Zum anderen ringen sie um den mehrjährigen Finanzrahmen der EU, sprich den Haushaltsplan für die nächsten Jahre. In genau einer Woche gibt es dazu den EU-Gipfel, der Entscheidungen bringen soll. Doch die Verhandlungen wirken festgefahren. Als Vermittler zwischen den Ländern hat heute Ratspräsident Charles Michel einen neuen Vorschlag für das Gesamtpaket der künftigen EU-Finanzen vorgelegt. Bettina Klein berichtet.
Nach intensiven Gesprächen mit allen Staats- und Regierungschefs und dem Europäischen Parlament legte Charles Michel heute seine Verhandlungsbox vor. Gedacht als Ausgangsbasis für einen Kompromiss, gegründet in den Prioritäten Klimatransformation, Digitalagenda, europäische Werte und ein stärkeres Europa in der Welt.
It's firmly grounded in our European priorities. Climate transformation, digital agenda, European values and a stronger Europe in the world.
Der Ratspräsident stellte einige Veränderungen im Vergleich zum ersten Vorschlag vom Februar vor. Der Gesamtumfang des mehrjährigen Haushalts soll etwas kleiner ausfallen, 13 Milliarden geringer, aber immer noch bei 1.074 Milliarden. Die Rabatte der bisherigen Rabattempfänger, darunter auch Deutschland, sollen erhalten bleiben. Ein Zugeständnis an die sogenannten sparsamen Vier. Mit der Rückzahlung der Schulden des Recovery Fund soll schon 2026 und nicht erst 2028 begonnen werden. Dies war Deutschland wichtig. Die Vergabekriterien für die Gelder aus dem Aufbauplan sollen stärker auf jene Empfänger zugeschnitten werden, die tatsächlich als unmittelbare Folge der Pandemie zu leiden haben. Mehr Geld für den Klimaschutz und einen Zeitplan für eigene EU-Steuern schlägt Michel ebenfalls vor. Bei der Vergabe der Gelder sollen alle Mitgliedstaaten per qualifizierter Mehrheit mitreden können. Die Verknüpfung mit der Rechtsstaatlichkeit bleibt hinter dem Vorschlag der Kommission zurück. Entsprechend enttäuscht gaben sich bereits Abgeordnete aus den Fraktionen der Sozialdemokraten und der Grünen. In entscheidenden Fragen wie der nach der Balance von Zuschüssen und Krediten ist noch viel Arbeit nötig, um einen Kompromiss zu finden, gestand Charles Michel selbst ein.
I would like to show respect for all the sensitivities, for all the opinions. It's my task to do everything in order to try to reach an agreement.
Er wolle Respekt für alle Empfindlichkeiten und alle Meinungen zeigen. Es sei schließlich seine Aufgabe, eine Einigung herbeizuführen.
Aus meiner Sicht geht es darum, dass alle sich kompromissbereit voranbewegen. Dazu ist der Beitrag, den Herr Michel jetzt geleistet hat, ein wichtiger. Aber natürlich gibt es unverändert sehr unterschiedliche Positionen, die alle bekannt sind. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass wenn man genau hinhört, all diejenigen, die sich geäußert haben, aus allen 27 Mitgliedstaaten das doch trotz ihrer unterschiedlichen Ausgangsposition mit großer Konstruktivität getan haben.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz nach der Videokonferenz mit seinen EU-Kollegen heute, die er diesmal als Ratsvorsitzender leitete. Die kompromissbereite Ausgangshaltung mache ihn zuversichtlich, dass man einen Konsens finden kann, so der SPD-Politiker. Ein Konsens, von dem man noch nicht sagen könne, wie der am Ende aussieht.
Bettina Klein berichtete aus Brüssel. Dort in Brüssel hat gestern Abend das informelle Ministergremium der Euro-Länder, die sogenannte Euro-Gruppe, einen neuen Chef gewählt, so eine Art Geschäftsführer. Pascal Donohue aus Irland, für viele Beobachter eine Überraschung. Dass Irland in den vergangenen Jahren in der EU an Einfluss gewonnen hat, liegt wohl auch am wirtschaftlichen Erfolg des Landes. Nicht zuletzt schaffte der Inselstaat nach der Finanzkrise vor 10 Jahren eine überraschend schnelle Erholung. Jetzt aber steht auch Irland wieder vor ökonomischen Problemen und Corona-Rezession vermengt sich mit der Angst vor einem ungeordneten Brexit. Wie das Land damit umgeht, berichtet Burkhard Birke.
Der Smaragdtiger stolpert. Mehr als 12% Wachstumseinbruch, 17% Arbeitslosenquote für dieses Jahr. Die Prognosen des renommierten Economic and Social Research Institutes, ESRI, in Dublin malen Irlands Zukunft weit schwärzer als die EU und OECD. Mit mehr als 500.000 Menschen faktisch ohne Arbeit bzw. in Kurzarbeit stellt die Corona-Pandemie Irland wieder einmal vor gigantische Herausforderungen. Angesichts dieses massiven Schocks, insbesondere bei der Arbeitslosigkeit, ist klar, dass die Wirtschaft in den nächsten 6 bis 12 Monaten umfangreiche Unterstützung braucht. Die wird auch gewährt in Form von Pandemiezahlungen, einer Art Kurzarbeitergeld und den Zuschüssen für kleine und mittlere Betriebe, sagt Professor Kieran McQuinn vom ESRI. Für viele Iren ist es ein Déjà-vu. Die Erinnerungen an die Finanzkrise sind noch hellwach. Eine gigantische Immobilienblase bedrohte damals die Existenz der irischen Banken und die Zahlungsfähigkeit des Landes. Die Immobilienpreise fielen um 60%, die Arbeitslosigkeit stieg auf 15. Mit einem 85 Millionen Euro Hilfspaket der Troika aus IWF, EZB und EU wurde 2010 die Reißleine gezogen. Der Staat, sprich der Steuerzahler, hatte zuvor Garantien ausgesprochen. Was folgte, war ein schmerzhafter Einschnitt. Lohnkürzungen von 10% und mehr im öffentlichen wie im privaten Sektor, Steuererhöhungen, aber auch Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der stark exportorientierten Pharma-, Medizin- und IT-Branche folgten. Nach nur wenigen Jahren gelangte die irische Wirtschaft wieder in die Wachstumszone. Mit Zuwachsraten von 8% und mehr expandierte das Land wieder und machte seinem Namen Smaragdtiger wieder alle Ehre. Der Erfolg hatte natürlich einen Preis. 30% der Beschäftigten arbeiten im Niedriglohnsektor. Die Löhne im privaten Sektor liegen um 16% unter dem EU-Durchschnitt. Und die Pro-Kopf-Verschuldung des Landes ist mit 48.000 Euro pro Einwohner eine der höchsten der Welt und knapp doppelt so hoch wie in Deutschland. Professor Kieran McQuinn vom ESRI.
Clearly in the longer term,
langfristig könnten die Schulden zu umfangreich und untragbar werden. Die Hilfe der europäischen Institutionen für die Mitgliedstaaten wird da zum Schlüssel der Problemlösung. Sie müssen Zugang zu Krediten ermöglichen. Umso größer ist die Freude in Dublin, dass Pascal Donoghue jetzt Eurogruppenchef geworden ist und an einem der Schalthebel sitzt. Das hat bei seiner Wahl vor allem durch kleinere, in Not geratene Länder sicher eine Rolle gespielt. Fragen wird sich Donoghue aber wegen der Steuerpolitik gefallen lassen müssen.
Ja, Irland steht in der Finanzpolitik für zwei Dinge. Zum einen hat es Irland geschafft, nach der Finanzkrise wieder auf die Beine zu kommen. Das muss man anerkennen. Gleichzeitig steht Irland natürlich für groß angelebtes Unternehmenssteuerdumping in Europa.
Analysierte der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold im Deutschlandfunk. Dass Irland wieder wie Phönix aus der Asche der Finanzkrise gestiegen ist, war nicht zuletzt auch seiner auf 12,5% begrenzten Unternehmenssteuer zu verdanken. 14 der 20 größten Unternehmen in Irland sind US-Firmen, darunter Giganten wie Google, Amazon, Facebook und Apple.
Burkhard Böcke über die irische Wirtschaftspolitik. Der irische Finanzminister Donoghue wird neuer Eurogruppenchef. In 4 Monaten wird in den Vereinigten Staaten gewählt und mag der republikanische Kandidat auch noch so viel Krach schlagen. In den Umfragen führt derzeit der demokratische Bewerber Joe Biden, obgleich oder vielleicht auch, weil er in den letzten Monaten kaum öffentliche Auftritte veranstaltet hat. Gestern aber stellte er, symbolträchtig muss man sagen, in einer Stahlfabrik seinen Wirtschaftsplan vor. Damit will er das Land im Fall seiner Wahl aus der Corona-Krise führen. Darüber kann ich jetzt mit unserem Reporter Jan Bösche in Washington sprechen. 700 Milliarden Dollar ist der Umfang, 5 Millionen Jobs sollen entstehen. Herr Bösche, was sind die Ideen im Detail?
Ja, Bidens Berater beschwören den New Deal der 30er und 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und sprechen sozusagen von einer großen Investitionswelle der öffentlichen Hand. Sie haben die 700 Milliarden Dollar angesprochen. 400 davon sollen in Beschaffungen gehen der öffentlichen Hand von Gütern und Dienstleistungen in den USA. 300 Milliarden sollen Forschung und Entwicklung voranbringen. Es geht Biden darum, die industrielle Basis der USA wieder zu erhöhen, verbessern und verbreitern. Er schlägt dabei auch durchaus nationalistische Töne an. Buy American, die Regeln für den Staat hier vor Ort lokal einkaufen zu müssen, sollen verstärkt werden. Das ist ein Punkt, der eben sogar den Lob von Steve Bannon eingebracht hat, dem populistischen Ex-Berater von Präsident Trump.
Das klingt ja auch fast schon ein bisschen nach America First. Inwiefern hebt sich Biden denn damit von der Wirtschaftspolitik der aktuellen US-Regierung ab?
Also an diesem einen Punkt relativ wenig. Man sieht hier, dass er durchaus Wähler abholen möchte, die die Demokraten vor 4 Jahren an Trump verloren haben. Also die Mittelklasse, Gewerkschafter, besonders im Nordosten der USA, dort wo Biden ja auch seine Heimatbasis hat. Dann dazu kommt dann aber sicherlich eine Politik, die Republikaner nicht anfassen würden. Zum Beispiel die Forderung nach einem Mindestlohn von $15 pro Stunde. Dazu gehört dann auch, dass man das Recht der Gewerkschaften wieder verbessern soll, Tarifverträge auszuhandeln. An sich also eine mehr soziale, demokratische Politik, also der Demokratischen Partei zugehörig, was das hier angeht, als das, was die Republikaner machen würden, die ja eher mit Steuersenkungen versuchen, die Wirtschaft anzukurbeln.
Wegen solcher Steuersenkungen sind die US-Staatsschulden in den vergangenen Jahren ja deutlich gestiegen. 700 Milliarden Dollar, das ist aber auch viel Geld. Woher soll es kommen?
Es ist viel Geld und es ist nur ein Programm. Das ist sozusagen das, was direkt die Industrie ankurbeln soll. Es gibt noch sehr viel mehr Punkte in Bidens Wahlprogramm, die noch mehr Geld kosten werden. Investitionen in Infrastruktur zum Beispiel oder eine bessere Krankenversicherung. Die Biden-Kampagne sagt, man will das durchaus durch Einsparungen an anderer Stelle, aber auch wieder durch Steuererhöhungen finanzieren. Es soll also die Steuersenkungen von Donald Trump aus Donald Trumps erster Amtszeit zurückgedreht werden und auch sonst die reicheren Amerikaner mehr zur Kasse gebeten werden. Gleichzeitig aber räumt auch die Biden-Kampagne ein, dass man sicherlich mehr Schulden machen wird. Viele demokratische Wirtschaftsexperten sagen, das ist auch durchaus möglich. Die USA haben Zinsen nahe Null. Das ist sehr, sehr billig für den amerikanischen Staat, sich auf den Finanzmärkten zu finanzieren. Und das will man ausnutzen. Aber man darf nicht vergessen, auch die Republikaner planen hier mit Schulden ihre Politik für die nächsten Jahre.
Einordnungen von Jan Böschel. Danke nach Washington. Kurzarbeit, unbezahlter Urlaub, Verdienstausfall, weil Kitas und Schulen geschlossen hatten. Mehr als ein Viertel der Erwerbstätigen hat aufgrund der Corona-Pandemie finanzielle Einbußen erlitten. Das zeigt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Die Zahl derer, die die Krise im eigenen Portemonnaie spüren, ist demnach in den letzten Wochen noch einmal gestiegen. Und vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen seien betroffen. Mischa Erhardt mit den Einzelheiten.
In einer Stadt wie Frankfurt muss nicht weit schauen, wer die Folgen der Corona-Krise beobachten will. Am Flughafen, der größte Arbeitgeber der Region, parken die Flugzeuge auf den Rollfeldern. Flughafenbetreiber Fraport hat ein ganzes Terminal dicht gemacht und 18.000 seiner 22.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Kurzarbeit, Stillstand von Produktion und der Einbruch an Aufträgen in der Wirtschaft spüren Menschen hierzulande zunehmend in ihrem Portemonnaie.
Also wir haben gesehen, dass die unteren Einkommensgruppen tatsächlich stärker zum Beispiel von Lohneinbußen betroffen sind durch die Krise als höhere Einkommensgruppen. Und wir haben auch gesehen, dass sie sich generell häufiger Sorgen machen um ihre wirtschaftliche Situation.
Sagt Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Das gewerkschaftsnahe Forschungsinstitut hat eine Online-Umfrage unter 6.300 Erwerbstätigen durchgeführt. Menschen mit vergleichsweise niedrigem Einkommen spüren demnach die Krise besonders stark und das in zunehmendem Maß. Sagten im April noch ein Fünftel der Befragten, sie spürten die negativen Auswirkungen, ist es in der jüngsten Befragung aus dem Juni mehr als jeder Vierte. Demgegenüber geben sich in der höchsten Einkommensgruppe die Menschen am optimistischsten, generell von Einkommensverlusten durch die Krise verschont zu bleiben. Einkommens- und Vermögensexperte Markus Grabka aus dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sieht ebenfalls die Tendenz, dass die Ungleichheit der Vermögen steigen könnte. Vor ein paar Tagen unterstrich er, dass er dieses Problem aber nicht während, sondern dass dieses Problem möglicherweise im Nachgang der Krise auftreten könne.
Gerade Betriebsvermögen verliert in einer Krise und das kommt vorwiegend am oberen Rand der Vermögensverteilung vor. Das heißt, derzeit haben wir eher einen dämpfenden Effekt auf die Vermögensungleichheit. In der mittleren Frist werden aber diese Vermögensarten wieder stark steigen, sodass auch da wieder die Vermögensungleichheit wieder zunehmen kann.
Ein weiteres Ergebnis der Hans-Böckler-Studie: Die Krise verschlechtere auch die Chancen von Frauen gegenüber Männern auf dem Arbeitsmarkt. Denn Frauen haben während der Krise stärker als Männer ihre Arbeitszeit reduziert, um sich etwa um Kinder zu kümmern.
Das heißt, Frauen haben in der Krise ihre Arbeitszeit, ihre Erwerbsarbeitszeit, ihre bezahlte Arbeitszeit stärker reduziert als Männer. Und das geht auch in dem Moment, in dem die Arbeitszeit wieder nach oben gegangen ist, gleicht sich diese Lücke nicht aus. Hier sehe ich eine Verfestigung und da mache ich mir schon Sorgen, dass das über die Zeit der unmittelbaren Krise hinaus besteht und ich mir schon Sorgen mache, dass das Muster sind, die sich verfestigen.
Im Ergebnis warnt die Hans-Böckler-Stiftung genau vor solchen Tendenzen, insbesondere aber der möglicherweise steigenden Ungleichheit in der Gesellschaft.
Weil wir sehen, dass die unteren Einkommensgruppen stärker belastet sind und damit auch geschwächter aus der Krise herauskommen. Und auch bei den Geschlechtern mache ich mir schon Sorgen, dass sich das verfestigt.
Beides seien Themen, die die Regierung in Zukunft angehen müsse.
Über die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für Beschäftigte berichtete Mischa Erhardt. Auch Beschäftigte und Freischaffende in der Filmbranche haben die Folgen der Pandemie zu spüren bekommen, denn volle Filmsets, lautes Sprechen, normales Agieren zwischen Schauspielerinnen und Schauspielern, also all das war in der Zeit von Kontaktbeschränkungen natürlich undenkbar. Vor einigen Tagen hat die Bundesregierung daher beschlossen, einen Ausfallfonds zu schaffen. 50 Millionen Euro sollen Abhilfe schaffen für ausgefallene Produktionen und Drehstopps. Reicht das? Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat mit Produzenten darüber gesprochen, wie sie die letzten Wochen erlebt haben und vor allem, wie sie in die Zukunft schauen.
Als sich im März in Deutschland der Corona-Lockdown abzeichnete, da war Uli Aselmanns Münchner Produktionsfirma Die Film gerade mitten in Dreharbeiten für einen ZDF-Fernsehfilm.
Es waren Familienväter bei uns beschäftigt, deren Kinder schon in Quarantäne waren. Und diese Kollegen mussten bei uns zum Drehen kommen. Und wir haben natürlich eigentlich immer darauf gewartet, dass man diese Arbeit von oberster Stelle her untersagt. Weil dann hätten wir die Möglichkeit gehabt, Regressansprüche zu stellen. So waren wir als Unternehmer selbst darauf eingestellt, diese Entscheidung zu treffen.
Am 20. März, 17 Tage nach Drehstart, zog Aselmann die Reißleine. Drehstopp. Natürlich war Die Film, wie jede renommierte Produktionsfirma, gegen Drehabbruch versichert.
Aber in unseren Versicherungsverträgen ist der Pandemiefall ausgeschlossen. Faktisch ist es so, dass diese Versicherungen auch keine Corona-Fälle versichern. Und damit laufen wir offen in eine Gefahr hinein, die wir alle nicht abschätzen können, wie sie endet.
Aselmann schickte das ganze Filmteam 4 Wochen lang in unbezahlten Urlaub. Nachts sei er manchmal aus dem Schlaf aufgeschreckt, aus Angst, seine Firma könnte pleite gehen. Doch er hatte Glück. Die bayerische Staatsregierung lockerte die Maßnahmen gerade noch rechtzeitig.
Am 11. Mai haben wir dann den Dreh fortgesetzt und auch inzwischen abgeschlossen. Und am vergangenen Dienstag hatten wir auch die Abnahme mit der Redaktion und sind alle sehr zufrieden.
Es sei kein Corona-Film geworden, sagt Aselmann. Die Drehunterbrechung merke man auf dem Bildschirm nicht. In der Firmenbilanz schon. Unter anderem, weil die Ausgaben für Hygiene und Personal deutlich gestiegen seien.
Sodass wir jetzt ungefähr bei 150.000 bis 170.000 Euro Mehrkosten sind. Glücklicherweise ist es ja so gewesen, dass die Produzentenallianz sich frühzeitig mit allen Sendern und allen Sendergruppen ins Gespräch begeben hat und die zugesagt haben, sie werden mindestens 50% dieser Schäden übernehmen, sodass wir eben auf der Hälfte von 150.000 oder 170.000 sitzen bleiben. Und das kann ja jeder ausrechnen, wie viel das ist.
Sender und Produktionsfirmen teilen sich die Zusatzkosten. Allerdings, diese Vereinbarung lief Ende Juni aus. Doch das Coronavirus ist immer noch da. Dreharbeiten werden angepasst und das trifft gerade kleine und mittelständische Filmproduzenten. Felix von Poser beispielsweise, Geschäftsführer der Münchner Amalia Film mit 5 Angestellten.
Wir drehen im Herbst einen Film und beschäftigen uns gerade sehr intensiv damit, wie man der Infektion am Set vorbeugt und beschäftigen uns natürlich auch damit, wie die Branche insgesamt gerade dasteht.
Seine Antwort? Die Filmbranche steht auf wackeligen Beinen, denn die kalkulierten Margen im Filmgeschäft sind niedrig und die Rücklagen gering. Schon ein Drehabbruch kann den finanziellen Genickbruch bedeuten, sagt Felix von Poser.
Ich befürchte tatsächlich, dass einige Produzenten es nicht schaffen werden, es eine Marktbrennung geben wird. Aber eben nicht nach Darwins Regeln. Da wird sich nicht die Spreu vom Weizen trennen, sondern es wird auch den Weizen erwischen. Und viele sehr gute Produzenten, die eben zufällig gerade im März Dreharbeiten hatten, werden es wahrscheinlich nicht schaffen.
Zwar haben die meisten Filmproduzenten Soforthilfe angefordert, in Bayern etwa über die Förderbank LFA und die KfW.
Das ist aber nicht ganz so einfach, weil die Bilanzen immer so zwischen einem leichten Plus und einem etwas stärkeren Minus ausfallen. Und man braucht aber positive Bilanzen, die man sich auch von seinem Steuerberater bestätigen lassen muss, um eben einen entsprechenden Kredit zu stellen. Und wenn man mal zwei nicht so üppige Jahre hatte, fällt man schon durchs Rost. Und in dieser Phase befinden sich einige kleinere Kollegen.
Uli Aselmann hat sich in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der bundesweiten Produzentenallianz für einen Filmausfallfonds stark gemacht, aus Mitteln der Kulturmilliarde, die die Bundesregierung beschlossen hat. Dieser Fonds könnte als eine Art Ausfallversicherung fungieren. Vor wenigen Tagen hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters diesen Fonds tatsächlich beschlossen, auch wenn die genaue Ausgestaltung noch offen ist. 50 Millionen Euro stellt das Staatsministerium für Kultur und Medien den deutschen Kino- und Serienproduzenten bereit für die Übernahme von pandemiebedingten Drehausfallkosten. Ministerin Grütters appelliert an die Bundesländer, sich an der Finanzierung des Fonds zu beteiligen, vor allem Länder mit einer starken Filmwirtschaft wie Bayern, das bereits 5 Millionen Euro zugesagt hat. Auch die Sendeanstalten sollten sich beteiligen, zieren sich aber noch. Was Uli Aselmann nicht verstehen kann. Die Sender schnitten sich ins eigene Fleisch, findet der Geschäftsführer von DieFilm.
Dann werden die keine Ware mehr bekommen, dann werden die nichts mehr Frisches senden können. Und ich glaube, dass nicht das ein Interesse sein kann, sowohl der öffentlich-rechtlichen als auch der privaten Sender, dass da über das ganze nächste Jahr hinaus im Wesentlichen Wiederholungen laufen, weil frisches Programm nicht geliefert wird.
Felix von Poser von Amalia Film ist zwar erleichtert über die vereinbarte Kulturmilliarde des Bundes, findet aber,
dass das Verhältnis trotzdem zu gering ist im Vergleich zu dem, was die Kultur wirklich wirtschaftlich und aber vor allen Dingen auch gesellschaftlich bedeutet.
Wie Filmproduzenten auf die Corona-Pandemie blicken, berichtete Michael Watzke. Wir kommen zum Börsenbericht heute. Frage an unseren Reporter Ulrich Bartz in Frankfurt. Die vergangenen Tage, die sind ja eher mau verlaufen. Wie beendet denn der DAX die Handelswoche?
Ja, mit 12.639 Punkten im Moment, ein Plus von 149 Punkte, plus 1,2%, also ein durchaus optimistischer Grundton, aber insgesamt war die Woche eher nicht so. Herausgekommen ist ein Wochenminus. Das Wochenergebnis deutlich schlechter als in der vergangenen Woche, nämlich ständig im Blick die besorgniserregende Entwicklung der neuen Corona-Fälle in den USA. An der Wall Street diese Woche dennoch streckenweise Rekordkurse. Die mächtigen und schweren Tech-Konzerne, die gehörten zu den Profiteuren der Krise, was wiederum die Stimmung hebt, wenn deren Kurse stiegen. Der Dow allerdings derzeit fast unverändert bei 25.889 Punkten.
Der Goldpreis ist zuletzt ja stark gestiegen. Suchen Anlegerinnen und Anleger also gerade vermehrt Sicherheit?
Ja, haben sie gemacht in dieser Woche. Der Goldpreis in dieser Woche über 1800 US-Dollar gestiegen. Und er kratzt jetzt an dieser Marke, steht im Moment bei 1799. Immer noch ein erkleckliches Jahresplus von rund 20%. Den Euro ausgedrückt bedeutet das rund 1590 Euro, die Feinunze. Auch deutsche öffentliche Anleihen gelten ja als sicherer Hafen. Auch die waren gefragt heute mit einem Aufschlag von bis zu 2,69 Euro. Die Umlaufrendite deshalb gefallen um 5 Basispunkte auf minus 0,51%.
Und wenn wir bei Krisenindikatoren sind, was macht der Ölpreis?
Ja, der spiegelt nun wieder deutlicher die Konjunktursorgen. Der ist weit weg von einer kräftigen Erholung. Ja, vom Corona-Tief erholt, aber notiert weit unter dem Preis noch von Anfang März. Das Nordsee-Öl Brent kostet derzeit knapp 43 Dollar.
Es gibt auch Gewinner in dieser Pandemie, etwa das Diagnostikunternehmen Kiagen.
Ja, weil die Corona-Tests, die die verkaufen, sich wie warme Semmel verkaufen. Der Umsatz im zweiten Quartal ca. 18-19% höher, auch der Gewinn deutlich gestiegen. Der Aktienkurs auf einem 20-Jahres-Hoch, streckenweise war er bis zu 4% teurer heute, jetzt zum Schluss nicht mehr ganz so hoch. Was allerdings wesentlich mit hineinspielt, Kiagen-Aktionären liegt ein Übernahmeangebot eines US-Konkurrenten vor. Und da hofft man sich angesichts dieser Entwicklung, dass die vielleicht auch ein bisschen nachbessern jetzt.
In den USA hat der Bayer-Konzern gerade erst einen wichtigen Schritt im Rechtsstreit um Glyphosat gemacht, einen Vergleich ausgehandelt. Jetzt droht aber neues Ungemach.
Ja, mit einem Verhütungsmittel Assure. Und genauer gesagt ist das ein altes Problem. Schon als Bayer da einstieg vor ein paar Jahren, gab es Probleme mit dem Mittel und viele Frauen klagten über ernste Nebenwirkungen. Das handelt sich da um eine Spirale. Und vor 2 Jahren wurde der Verkauf des Produkts gestoppt und jetzt gibt es tausende Klagen in den USA. Die Aktie dennoch heute im Plus.
Dann noch der schnelle Blick auf den Euro.
Etwas billiger, 1,1311 Dollar.
Danke Ulrich Barz für den Börsenbericht. Wirtschaft und Gesellschaft geht zu Ende. Silke Hane sagt danke fürs Zuhören und tschüss.